Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass nach Krisen, nach schwierigen Phasen, schwierigen Zeiten, da ist dann mal alles so leer gewischt. Der Regen hat alles, jetzt werde ich sehr poetisch, aber ich fühle es wirklich so, der hat mal alles weggewaschen und das sind auch gute Bedingungen, um neu zu starten.
ARD. Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Jede Woche sitzt mir eine interessante Person gegenüber und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Wohl wissend, dass sich einige von Ihnen und euch in puncto soziale Medien bedeckt halten, liegt es uns hier schon am Herzen, immer wieder auch Personen vorzustellen, deren Karrieren genau dort ihren Anfang nehmen, die auf Instagram, TikTok und YouTube wahnsinnig erfolgreich sind. Was uns natürlich nicht als Kriterium für eine Einladung reicht. Wenn zudem aber etwas Inspirierendes, Neues und Lustiges entsteht, großartig. Von diesen Leuten möchten wir mehr erfahren. Daher heißt es heute, willkommen Ina Reni Alexandrov, von vielen gekannt und geliebt als Peachy on the Gram. Die gebürtige Erfurterin, Jahrgang 1989, wird als Jugendliche Berliner Meisterin im Mixed Martial Arts. Eine Kämpferin also. Sie studiert Wirtschaft mit Master an der renommierten London School of Economics, macht Straßenmusik, arbeitet als Unternehmensberaterin in der Ukraine, veröffentlicht eigene Songs, bekommt 2 Kinder, kommt ins Straucheln, schwört sich finanzielle Unabhängigkeit und erfindet das Comedy-Format Vorgesetzt, das innerhalb kürzester Zeit viral geht. Alles ist noch frisch und neu und doch ist sie jetzt eine der aufstrebenden und bekannten im digitalen Ozean. Ist ja wohl klar, dass wir Ina Reni Alexandrov genauer kennenlernen müssen.
Herzlich willkommen nochmal mit offenem Mikrofon.
Vielen Dank.
Du bist verhältnismäßig jung und da stecken schon so viele Stationen in deinem Leben, in deinem Lebenslauf. Der ist jetzt schon so prall und voll. Und wir lernen uns kennen in einer Zeit, in der auch für dich wahrscheinlich ganz viele neue Weichen gestellt werden und gerade etwas ganz Großes und Neues beginnt. Wie würdest du dieses letzte Jahr, dieses 2025, für dich beruflich beschreiben?
Ich habe jetzt angefangen, dieses Jahr Jahren ein Motto zu geben, tatsächlich.
Aha, rückblickend.
Rückblickend, genau. Aber auch als Plan und das Jahr 25 war für mich ein absolutes Transformationsjahr. Also das Jahr, ja, so ein extrem schicksalhaft, sagt man ja bei negativen Sachen, aber im Positiven, ein Jahr, wo ich wirklich irgendwie mir selber was geschaffen habe, was mich aus einer schwierigen Lage in eine verhältnismäßig tolle Position gebracht hat.
Dieses Format, das du erfunden hast, Vorgesetzt, läuft auf Instagram, auch auf TikTok wahrscheinlich, oder?
Genau, ja. Auf Instagram, auf TikTok.
Und ich würde jetzt gerne mal für all diejenigen, die nicht in den sozialen Medien sind, die keinen Account haben oder gerade nicht wissen, wer du bist, was du machst, einen kleinen Ausschnitt vorstellen. Also damit ihr das einordnen könnt, damit sie es einordnen können, Vorgesetzt ist ein Format, in dem du 5 verschiedene Frauen verkörperst, die aus verschiedenen Generationen kommen. Wie würdest du es beschreiben?
Ja, 5 verschiedene Generationen, angefangen von den Babyboomern, dann Generation X, Generation Y, dann Generation Z, über die ist ja sehr viel berichtet worden jetzt in der jetzigen Zeit. Und der Generation Alpha, die sind jetzt knapp 14, die Ältesten der Generation Alpha, also die ganz Jungen. Und ja, das sind so Charaktere, die sehr viele dieser Stereotypen vereinen, die man der Generation der entsprechenden dann zuschreibt, aber die auch ihre ganz eigenen Charaktere trotzdem sind,
ja,
ne?
Ja.
Ihre
das
eigene
macht
Variante.
Wirklich Spaß. Also ich mag all diese Figuren in ihrer Unterschiedlichkeit und sie alle hast du in einen Arbeitskontext gesetzt. Das heißt,
richtig,
man sieht ihnen nicht einfach nur so beim Leben zu, sondern das, was dieses Format ausmacht, ist im Büro, also sprich, wer ist besonders fleißig, selbstdiszipliniert oder ist auf Self-Care oder wie auch immer. Und da gibt's jetzt mal einen kleinen Ausschnitt, der vielleicht im besten Fall ein bisschen typisch ist dafür.
Mitarbeiterzufriedenheit bei meinen Mitarbeitern hier. Die lieben mich. Meine Chefin hat aus meiner Sicht ganz klar eine pathologische Persönlichkeitsstörung. Psychopathie, Soziopathie. Das ist hier wie eine Familie für die. Ja? Das ist aber auch das Arbeitsklima. Ja? Was haben die hier alles? Ja, die haben eine Kaffeemaschine, WCs. Es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendeiner wieder auf Toilette sitzt und heult. Wir haben hier zum Beispiel auch nicht diese horrenden Krankenstandquoten. Gibt's nicht. Ich weiß noch, da hatte ich hier eine Lungentransplantation. Da hat sie zu mir gesagt, das ist mein Privatvergnügen, da soll ich doch bitte Urlaub für einreichen. Also gerade im Bereich Motivationsförderung, ja. Da gibt es jetzt ein neues Konzept, was ich entwickelt habe. Winners Dinner heißt das. Da gehen wir mit den High-Performern, nur mit denen, gehen wir schön ins Grill Royal fressen und saufen. Und die Low-Performer, und das ist der Clou, die müssen draußen durch die Scheibe zugucken. Das motiviert ungemein, ne? Weiß ich jetzt nicht. Deshalb habe ich jetzt auch beschlossen, dass ich mein Wissen gerne weitergeben möchte an die zukünftige Generation von Führungskräften. Gibt ein Coaching. Gemeinsam Hand in Hand gegen die Faulheit und Inkompetenz der Mitarbeiter. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort.
Was besonders auffällt, finde ich, mal abgesehen davon, dass du dich hervorragend hineinversetzen kannst und einfach eine gute Beobachtungsgabe hast, denn das entsteht alles in deinem Kopf. Ne?
Genau.
Das ist da nicht, dass du hast da jetzt keine Agentur dahinter. Nein. Oder irgendwie so ein Riesenapparat oder so. Du hast das selbst entwickelt. Es gelingt dir, das Ganze wertneutral zu machen. Das heißt, diese Figuren, hat man so den Eindruck, bekommen alle dieselben Sympathiewerte. Wie schaffst du das, die alle so gern zu haben, gleichermaßen gern?
Ich glaube, weil ich ganz ehrlich keinen der Charaktere und auch der Generation verurteile, sondern jeden Menschen, ganz egal welche Kategorie, schon sehe als Individuum mit Stärken und Schwächen. Das klingt jetzt wie so eine Image-Antwort, aber das ist wirklich so. Also ich gucke nicht auf Menschen mit so einem verurteilenden Blick, weil ich auch, glaube ich, mich selber zum Beispiel ehrlich reflektieren kann und sehen kann, okay, was sind Stärken, was sind Schwächen? Und ich denke, das ist meine Auffassung, dass jeder Mensch halt das, was ihn vielleicht auch problematisch macht, ist auch für andere Bereiche eine Stärke und umgekehrt.
Also zum Beispiel eine möglicherweise zu große Sensibilität in einigen Bereichen, die sich dann in anderen wiederum positiv auswirkt, weil die Person empfänglich ist, oder?
Exakt, also ne, eine Sensibilität, das ist ja auch, am Ende sind das schon einigermaßen neutrale Eigenschaften, die halt ihre positiven und negativen Effekte mit sich tragen.
Wir kommen mal zum ersten Song und ich habe mir erlaubt, das Lied, das du ans Ende gestellt hast, an den Anfang zu ziehen,
ja,
weil ich deine Stichpunkte dazu so schön fand. Le temps de l'amour von Françoise Hardy. Weißt du noch, was du da geschrieben hast oder beziehungsweise wofür steht dieser Song?
Ja, Le temps de l'amour ist ein Lied, das gibt es ja schon ganz lange und das ist für mich eins der zeitlosesten Musikstücke, die es so gibt, die eine unheimliche Wirkung hat, finde ich, weil man hat so, ich persönlich habe das Gefühl, wenn ich das Lied höre, ich bin im Cabrio, fahre durch Süditalien mit so einem Seidenkopftuch um und ich habe einfach das Gefühl von so einem lieblichen Triumph, ich weiß nicht, das ist irgendwie ein besonderes Lied für mich.
Du hast ja eine Zeit lang in Frankreich gelebt, unter anderem. Bist du da mit einem Seidenkopftuch und einem Cabrio durch die Straßen gefahren? Du hast in so einem kleinen bretonischen Dorf, glaube ich, gewohnt. Ne?
Genau, also
Cabrio war da
ganz,
nicht.
Ganz weit weg davon. Also ich hatte da einen ganz schlimmen Hautausschlag.
Ja. Nee, dann sollte man sich nicht der Sonne aussetzen, das stimmt. Dann hören wir jetzt die Musik.
Ça dure toujours, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient.
Ina Reni Alexandro ist heute hier zu Gast. Sie ist, und jetzt ist es spannend, du bist Singer-Songwriterin, ja. Du bist auch Comedian, du bist Schauspielerin. Vieles von dem ist im letzten Jahr, 2025, aus dem Ei geschlüpft. Ich würde jetzt mal sagen, die Eier lagen da schon, aber es ist rausgekommen.
Ja.
Und das finde ich eine unglaublich interessante Entwicklung, weil das Wenige, was ich inzwischen von dir weiß, ist, dass du immer schon gern gesungen hast und eigentlich eine Karriere als Musikerin hinlegen wolltest. Du warst da auch schon mal. Es gab auch schon Gold und Platin und so. Und jetzt bist du zufällig eine super Schauspielerin und das wird entdeckt und du bist damit so irre erfolgreich. Also bevor wir jetzt in deine Biografie einsteigen, nach Erfurt gehen, 1989, als es losging. Wie ist das denn für dich, dieses Gefühl? Vor einem Jahr genau war alles anders und jetzt gehst du irgendwie raus, wirst erkannt, wirst angesprochen, spielst in Kinofilmen mit. Wie ist das?
Also es ist wirklich ein interessantes Gefühl, weil ich habe das Gefühl, die Identität kommt gar nicht so richtig mit den Veränderungen, die alle so passieren.
Weil es so schnell geht.
Genau, ja. Also dieses Erkanntwerden ist sehr ungewöhnlich. Man nimmt ja so seine Anonymität als man denkt da gar nicht drüber nach, bis der Zeitpunkt kommt, wo man nicht mehr genau weiß, wird man gerade beobachtet oder nicht.
Ja.
Ja, alles andere, auch das Thema Schauspiel. Wenn du das jetzt sagst, weil ich habe wirklich niemals gedacht, dass ich irgendwie was schauspielern kann. Also da habe ich eigentlich immer gesagt, wenn es eins gibt, was ich nicht kann, dann ist es schauspielern.
Das ist so interessant, weil du hast so viele Sachen ausprobiert. Das will ich lernen, ich setze mich hin, ich lerne Gitarre, ich setze mich hin, ich lerne Klavier, ich lerne fotografieren, ich lerne dies, das. Du hast wirklich irre viel in deinem Leben gemacht. Straßenmusik, Wirtschaft in London, Unternehmensberatung, Ukraine, alles nur nie Schauspiel. Und dann gehst du raus damit und gehst voll durch die Decke. Das ist wirklich bemerkenswert. Und es macht dir hoffentlich noch Spaß.
Mir macht es sehr viel Spaß. Vor allen Dingen die Skripte schreiben, mir die Geschichten ausdenken. Mhm. Ich glaube, dieses Geschichten-Ausdenken-Ding ist für mich das Schönste. Und dann bei dem Darstellungsaspekt, bei dem Schauspielaspekt, da drehe ich dann schon das auch öfter, weil ich denke, oh, das kam jetzt schon wieder so unauthentisch rüber. Aber ich glaube, ich habe da auch meinen eigenen Anspruch immer mehr erhöht. Ich bin immer sehr überrascht trotzdem noch, wenn das dann irgendwie wohlwollend wahrgenommen wird, also auch als schauspielerische Leistung, weil ich das so nie empfunden habe. Mhm. Aber ich glaube, man wächst auch mit seinen Aufgaben. Also ich habe ja dann auch, wenn du so viele Reels drehst, hat man ja auch gut Übung irgendwann. Mhm. Und ja, ich freue mich, dass das gut ankommt.
Ja, also es gibt, und da bin ich ganz dankbar und ganz happy, es gibt, das kann ich als Beobachterin sagen, so viele junge Frauen, die sich durch soziale Medien, auch von denen man halten kann, was man will, verwirklichen, selbst verwirklichen kann, ihre Kreativität zeigen können. Ne? Connie from the Block ist ein Beispiel, die war, glaube ich, vor einem Jahr hier, hatte damals auch über Corona mit verschiedenen Filtern verschiedene Personen entwickelt, dann auf einer Behörde, ist irre erfolgreich, total durch die Decke gegangen, macht jetzt auch, glaube ich, eine Serie und so. Also das heißt, ihr habt alle die Möglichkeit, auf euch aufmerksam zu machen und wie schön, wenn es dann gesehen wird und wenn es sich dann auch auszahlt. Ja, das ist schon nicht von der Hand zu weisen, wie wichtig das auch als Plattform ist. Ne? Weil man, ich bin auch schnell dabei, die sozialen Medien auch zu kritisieren, aber es ist schon wichtig. 1989 bist du in Erfurt zur Welt gekommen. Du wirst dich daran nicht erinnern wahrscheinlich.
Nee, tatsächlich nicht.
Wann setzt deine aktive Erinnerung ein? Was würdest du sagen? Was ist so eine...
Ja, meine aktive Erinnerung setzt wahrscheinlich so mit 2 Jahren ein. Das war so meine erste Erinnerung. Wir sind mit 1,5 von Erfurt nach Berlin gezogen und ich war dann da im Kindergarten. Mhm. Und ich weiß, dass ich mich da erinnere, dass ich in dem Kindergarten war.
Deine Eltern, ich glaube, dein Vater ist gestorben?
Ja.
Wie lange liegt das zurück?
Da war ich 18.
Aber deine Eltern, du hast in 2, 3 Interviews mal über sie gesprochen, müssen ja sehr, sehr unterschiedlich gewesen sein. Deine Mutter lebt noch so, alles gut. Mhm. Dein Vater, Musiker,
ja.
Künstler, was möchtest du noch über ihn preisgeben?
Mein Vater war Drummer, der war Schlagzeuger.
Ach, der war Schlagzeuger.
Der hat in einer Band gespielt, war auch Chef von der Band und hat auch gesungen. Hatte ein ganz tolles Timbre in der Stimme. Ja, hat ansonsten auch so sich für Grafikarbeiten interessiert. Mhm. Hat in Deutschland halt dann mit seiner Band, nur bestehend aus bulgarischen Musikern auch.
Er selbst war auch Bulgare.
Genau, er war Bulgare, ja. Und ja, meine Mama war jünger als er, ich glaube 13 Jahre jünger, und hat ihn mit 19 geheiratet.
Hat sie ihn auf einem Konzert kennengelernt? Wie sind die beiden sich über den Weg gelaufen? Weil die müssen ja schon irgendwie sehr unterschiedlich sein. Deine Mutter ist eine erfolgreiche Managerin in der Automobilbranche. Mhm.
Sie war da 18 oder 17, als sie ihn kennengelernt hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube schon, dass sie ihn auf der Bühne gesehen hat und er sie dann angesprochen hat.
Naja.
Und es war auch die ganz große Liebe. Und sie hat ja Sprachen studiert im Grunde, also Anglistik und Slavistik hieß das damals und hat als Dolmetscherin gearbeitet, dann als junge Erwachsene und war auf jeden Fall auch eine Nummer, mit dann so einem 13 Jahre älteren Ausländer nach Hause zu kommen und zu sagen, so, wir heiraten mit 19.
Und der ist übrigens Musiker, genau.
Ja, und der ist Musiker, das ist ja auch wirklich voll K.O., ne? So ehrlich müssen wir sein. Da jubelt niemand.
Würdest du sagen, dass die auch wirklich sehr unterschiedlich waren, dass man in dem Fall sagen konnte, Unterschiede ziehen sich an?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube schon, am Ende des Tages von ihrem Kern her auch zwei Persönlichkeiten mit einer gewissen Dominanz. Aber das Traurige ist, ich habe mit meinem Vater nicht so viel Zeit verbracht. Weil wir sind nach Berlin gezogen, er hat in Erfurt gewohnt. Und das war nicht in voller Gänze unkompliziert.
Okay,
auch.
Also es ist schön, dass du das jetzt sagst, auch für all die Personen vielleicht, die sich jetzt angesprochen fühlen, denn es gibt in vielen Familien aus ganz unterschiedlichen Gründen problematische Beziehungen zueinander. Tic-Tac-Toe hast du mitgebracht.
Ja.
Mr. Wichtig.
Ja, also ich muss da ja ehrlich sein. Ja, ne? Das war ja absolut, die Band, die meine Kindheit einfach definiert hat. Da war ich richtig Fan. Hier, ich finde dich scheiße und so weiter. Das war meins.
Nimm mich mit in die Wohnung damals. Nimm mich mal mit. Du bist dann wie alt? Bist du 8 oder 9?
Ja, so in dem Dreh, glaube ich.
So, wir rennen jetzt hoch in den 3. Stock oder wo war das?
War auf jeden Fall in Hohenschönhausen, haben wir da gewohnt.
In welcher Etage?
Ziemlich hoch.
Wir laufen durch den Flur in dein Zimmer, machen die Tür zu und weiß ich nicht, du schiebst die CD rein. Was bist du für ein Mädchen, das da Tic-Tac-Toe hört? Nimmst du eine Bürste, stellst dich vor den Spiegel und singst mit? Tanzst du?
Ich war ein Mädchen, was sehr gerne Lautmusik gehört hat. Auch so vorm Spiegel tanzen will ich nicht verleugnen, das war ich auch.
Hattest du das Gefühl, das waren ja dann auch verhältnismäßig junge Frauen, junge Mädchen, dass du genau das willst? War das da schon so ein Punkt, dass du dachtest, eines Tages stehe ich da auch, ich singe, ich möchte auf einer Bühne stehen?
Ich glaube, das kam so ein bisschen später. Aber was ich immer mochte, war mir Melodien ausdenken und was singen.
Melodien ausdenken ist ja, bedeutet ja, also heute singst, heute gehst du in dein Smartphone und nimmst das auf.
Ja.
Aber wie hast du denn deine Melodien gemerkt?
Ja, gar nicht. Das ist ja das Traurige. Manchmal war ich so in der Dusche und hatte mir eine Melodie ausgedacht und dann dachte ich, ja, schade, das wäre bestimmt ein Hit gewesen.
Würde ich ihn nicht gleich wieder vergessen.
Das war auf jeden Fall richtig cool, als ich mein erstes Equipment hatte, um ein bisschen was aufzunehmen. Ein Walkman. Ich hatte auch einen Walkman.
Ah, du hattest einen Walkman mit
der hatte einen sogenannten Klauschutz, Bettina. Und zwar sah der sowas von abgeranzt aus, weil ich den so viel benutzt habe.
Ja.
Und dann habe ich mit allen Nagellackfarben ihn noch künstlerisch aufgewertet.
Das war dein Klauschutz?
Das war der Klauschutz. Das war der Klauschutz. Der war auf jeden Fall mein bester Freund.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ganze Geld steckt man in Batterien. Wir hören jetzt Tic-Tac-Toe mit Mr. Wichtig.
Schrumpft dein Niveau.
Die Tja, jetzt kommt so ein Wort, da stellen sich vielen gleich mal die Nackenhaare auf, Content Creatorin. Es ist so ein bisschen schade, dass es dafür noch kein weicheres, schöneres Wort gibt, aber letztendlich sagt es das, was es ist. Ne? Also wie einige kreative andere Menschen auch, denkst du dir etwas aus und stellst diesen Content, diesen Inhalt dann ins Netz und unterhältst damit Menschen. Wie würdest du diesen Begriff am besten übersetzen, wenn du ihn eindeutschen müsstest?
Also da fällt mir spontan jetzt gar keine gute Übersetzung ein.
Das ist, was ärgerlich ist, weil einige dieser Begriffe wirklich so klingen, als würden sie sich selbst so ein bisschen persiflieren. Aber eigentlich sagen sie aus, was sie aussagen sollen. Und da steckt oft viel Arbeit dahinter. Manche Menschen machen das alleine, andere machen das mit Agenturen oder mit einem Team oder so. Also das ist viel, viel Arbeit. Drum hüten Sie sich bitte, sich darüber lustig zu machen, wenn jemand das nächste Mal in Ihrer Gegenwart Content Creator sagt. Ich bin Content Creator, was man ja auch nicht gendern kann, ne?
Nein. Man kann alles gendern, wenn man will, wahrscheinlich, aber ich muss sagen, ich habe auch mit dem Wort Influencer, mit dem Content Creator, fühle ich mich auch ein bisschen unwohl. Ich wurde neulich beim Arzt gefragt, was ich beruflich mache. Und dann habe ich gesagt, ja, was mit Internet? Weil ich dachte, oh Gott, nee. Also man muss ja so ehrlich sein, das hat kein gutes Renommee, ne? Diese beiden Begriffe.
Es ist noch nicht da. Also ich glaube, in 10, 15 Jahren wird sich das ein bisschen verschoben haben, weil es einfach auch ein Geschäfts- und ein Berufszweig ist, den meine Generation, also und die Boomer und die Generation X und möglicherweise auch die danach kommt noch, na, wo man immer noch so ein bisschen grinst und sagt, ja, na klar, die macht was mit Internet, aber es ist letztendlich, ist es deine solide Arbeitsgrundlage und viele Menschen verdienen gutes Geld damit und einige sogar sehr, sehr viel.
Das stimmt, ja. Also das ist nicht zu unterschätzen. Ich habe auch tatsächlich schon immer mal gedacht, das wäre ein geiler Job, ne? So Influencer und dann zahlen die Firmen da, dass du da ein kleines Firmchen machst, zahlen die dir Unsummen. Ich hatte welche in meinem Umfeld, die als Influencer-Manager gearbeitet haben, die haben mir dann erzählt, was die bekommen und dann dachte ich, na komm, sitzen zu Hause, filmen sich mit einem Produkt und kriegen so viel Geld dafür. Das fand ich schon interessant.
Also letztendlich, ich weiß, dass während meines Studiums hießen diese Menschen noch Opinion Leader.
Opinion Leader.
Mhm. Opinion Leader waren die, an die man erreichen wollte, um irgendein Produkt zu lancieren oder ein Interesse zu wecken. Und dann waren es die Influencer. Und ich habe das neulich auch belauscht mit zwei Jungs im Bus. Er sagt, natürlich, ich werde Influencer. Es ist total klar, dass das ein Berufswunsch ist. Da ist zwar noch gar kein Inhalt drin, aber das ist für viele eine Orientierung. Und natürlich auch eine Idealisierung. Mhm. Weil das, was du auch gerade gesagt hast, da sitzen Leute, das Geld kommt ja nicht von irgendwoher geflogen. Du musst erstmal eine bestimmte Followerschaft haben. Oder wie funktioniert das? Wie wird man Influencer?
Ich würde sagen, dass das Gros der Influencer natürlich auch ein ziemlich perfektes Leben porträtieren, weil sie natürlich auch aus vielen Gründen, aber auch aus Selbstschutz die negativen Seiten rausfiltern. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass wir alle nur diese perfekten Leben sehen von den Menschen, wo wir wissen, die verdienen sogar noch eine Menge Geld. Also das ist auch so ein bisschen zweiseitig, ne?
Mindestens. Von meiner Generation ist man es gewohnt, dass sie sich da ein bisschen drüber erhebt oder es kritisiert. Wie verhält es sich denn mit deiner Generation? Ist die inzwischen wach genug, wenn man das überhaupt so pauschal sagen kann, dass der Zauber von Social Media langsam so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, sich erledigt, aber in der letzten Zeit nehme ich auch immer häufiger Meldungen wahr, in denen das heißt, ja, so der Höhepunkt der Social-Media-Nutzung liegt hinter uns und die Menschen wollen es wieder ein bisschen authentischer und wollen sich wieder in echt begegnen und so weiter. Stimmt das oder ist es Wunschdenken?
Ich glaube schon, dass da gerade eine sehr starke Veränderung stattfindet, dass die Menschen sich satt gesehen haben an der Perfektion.
Wirklich?
Das glaube ich schon so ein bisschen und dass sie einfach auch gemerkt haben, dass ihnen das persönlich nicht gut tut. Weil man vergleicht sich ja unbewusst auch immer. Und wenn man Social Media seinen Referenzwert bestimmen lässt, dann kann man immer nur verlieren, weil man nicht schön genug ist, nicht reich genug ist, nicht die perfekte Beziehung hat, was auch immer. Und ich glaube, dass die Menschen das so ein bisschen kollektiv leid sind und jetzt lieber Inhalte konsumieren, die so ein bisschen näher an der Realität sind, die unperfekt sind. Das glaube ich schon.
Ach, interessant. Näher an der Realität.
Ja.
Aber immer noch nicht real.
Im besten Fall real. Aber es muss natürlich auch clickbaity genug sein, ne, damit es sich durchsetzen kann gegen die ganzen Dinge, die da so rumhausieren.
Das, also sagen wir mal, ein Pferderitt oder eine Wanderung zu einem Leuchtturm ist ja nicht clickbaitable oder wie
das ist halt sehr nischig. Da muss schon, ja,
ja.
Da gibt's auch Leute,
die das machen.
Die so viel Selbstdisziplin haben, dass sie sagen, ich folge hier nur diesen Accounts, die Wanderungen durch die Natur zeigen.
Ach so, das heißt, wir reden jetzt, ich dachte jetzt, dass Menschen sagen, ich verringere meine Aufmerksamkeit, die ich Social Media schenke und laufe jetzt häufiger mal zu einem Leuchtturm oder mache eine Wattwanderung oder so.
Ach so.
Aber jetzt haben wir aneinander vorbeigesprochen. Aber natürlich kann man das auch über Bande spielen. Man kann aufhören, denen zu folgen, die jeden Tag in Miami in irgendeinen Pool springen oder durch Dubai laufen. Man kann auch sagen, nee, ich gehe schrittweise wieder näher ans Leben ran und folge jetzt nur noch Menschen, die barfuß durchs Bad laufen oder so.
Aber das ist natürlich in der Realität auch sehr schwer, weil der Algorithmus ist sehr, sehr gut. Der hat uns schon gut im Griff.
Mm.
Und das ist auch eine gewisse Sucht, die wir, ich würde sagen, viele haben,
ja,
vielleicht sogar die meisten, ja, in den westlichen Ländern oder überall dort, wo das halt konsumiert wird. Und es ist schwer, sich davon zu lösen und zu sagen, nee, ich leg's Handy weg, ich gehe jetzt in den Wald, ich gehe jetzt Waldbaden und umarme einen Baum.
Und doch scheint es diesen Trend zu geben. Die Frage auch für die ganz Jungen, die Generation Alpha, das sind ja Menschen, die keine Zeit kennen ohne soziale Medien und die Digitalisierung. Für die ist es State of the Art, ganz normal.
Mhm.
Glaubst du, dass diese Menschen auch, diese sehr jungen Menschen, dass die von sich aus, einfach weil sie Menschen sind mit bestimmten menschlichen Bedürfnissen, dass sie von sich aus auf die Idee kommen, sich den sozialen Medien mehr und mehr zu entziehen? Oder glaubst du, dass das gar nicht geht für die?
Ich glaube schon, dass der Trend in gewisser Hinsicht dorthin geht, dass vor allen Dingen jüngere Menschen, die sich ja auch sehr stark mit ihrem inneren Seelenleben, mit ihren Gefühlen beschäftigen, schon auch merken, das tut mir nicht so gut. Und dementsprechend auch die Schlussfolgerung dann haben, ich muss das irgendwie reduzieren und dann gucken, was gibt's für Möglichkeiten. Da gibt's ja, es gibt Apps, es gibt Devices, die du benutzen kannst, wo du nicht mehr auf Instagram kommst, auf die sozialen Medien. Ich glaube schon, dass der Trend dorthin geht und die Generation Alpha, wie du sagst, absolut tech-visiert, für die ist es ganz normal. Ich glaube, die werden so Sachen wie die KI ganz normal nutzen, wie die Menschen früher auf die Armbanduhr geguckt haben, aber werden sich so, vielleicht nicht alle, aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, den Trend noch stärker geben, sich davon zu distanzieren, vom Algorithmus der Sklave zu sein, ne, und sich da immer wieder reinziehen zu lassen, obwohl man es eigentlich gar nicht gerade will.
Interessant. Ich gucke gerade auf meine Armbanduhr. Wir spielen die nächste Musik. Alicia Keys, Fallen, ein unfassbar toller Song. Ich weiß durch deine Stichworte, dass du den Song im Auto mit deinen Großeltern gehört hast. Kannst du dich an die Situation noch erinnern?
Ja, ich saß hinten und da lief dieser Song und zu der Zeit war es ja so, dass der Song dann weg war, weil es gab kein Shazam. Du konntest ihn auch nicht, also du hattest dann keine Möglichkeit, den Song wiederzufinden. Und ich habe den Song gehört und ich dachte, wow, das ist wirklich der schönste Song, den ich je gehört habe. Weil ich bin auch persönlich großer Fan von Harmonien, von Chören. Und das haben die gerade im Ende des Songs. Das ist so ein, für mich so ein Gänsehautgefühl, weil da auch so viel Schmerz drin steckt. Deswegen, das war für mich dann total traurig, dass ich dachte, okay, oh, es war so schön. Wie so ein Liebhaber, den du dann
gehen lassen
auf der
musst.
Insel verlassen musst.
Ja.
Weiß ich nicht. Aber dann wurde der Song ein Hit.
Und du hast ihn im Radio hören können.
Ich habe ihn im Radio hören können. Und dann irgendwann habe ich es geschafft, ihn auch aufzunehmen, glaube ich, auf der Kassette. Oder es gab sogar dann schon die Single. Jetzt weiß ich nicht genau, aber das war ein guter Moment.
Ja. Fallen, Alicia Keys.
With you.
So, willkommen, wir steigen jetzt aus. Du hast dieses Lied mit deinen Großeltern gehört. Das sind Großeltern, die in Erfurt oder bei Erfurt gelebt haben? Nein.
Nee, meine Großeltern kommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Und meine ganze deutsche Seite der Familie sind eher so Nordis, ne? Mhm. Die kommen so von der Ostsee. Da. Mhm.
Hast du viel Zeit mit deinen Großeltern verbracht? Ich weiß, ja, dass deine Oma eine ganz wichtige Rolle in deinem Leben gespielt hat oder spielt.
Mein Opa und meine Oma waren gleichermaßen für mich ganz wichtig, weil ich hatte auf bulgarischer Seite keine Oma und Opa mehr. Also hatte ich eine Oma, einen Opa. Mhm. Ich habe als Kind auch, ich weiß nicht, ob viel Zeit, aber auf jeden Fall immer in den Ferien war ich bei ihnen und sie haben sich immer sehr viel Mühe gegeben. Ich war das einzige Enkelkind ganz lange. Ich war mit meinem Opa Rollerskaten. Wir haben Fahrradtouren gemacht. Mein Opa auch wirklich ein ganz cooler, toller Mensch. Und meine Oma hat dann gekocht. Meine Oma kann wahnsinnig gut kochen. Und ich weiß, jeder sagt das über seine Oma. Aber bei mir stimmt's wirklich. Ihre Mutter hatte kochen gelernt in einem alten Gutshof. Ja, in einem Schloss. Mhm. Also, und daher kommt so die Küche, die meine Oma macht. Und das war jetzt eine Interferenz, ne? Man sagt nicht auf Deutsch, die macht eine Küche, sondern sie macht.
Doch, aber das ist, das versteht.
Sie kocht auf jeden Fall auf eine sehr vornehme Art und Weise. Das war, wir haben gekniffelt viel. Kniffel war unser Spiel.
Ja.
Sie haben mich ausgebildet zur absoluten Kniffel-Koryphäe.
Welche Tricks kannst du verraten?
Ja, aus meiner Sicht. Da werde ich jetzt auf wenig Zuspruch stoßen, aber das ist aus meiner Sicht ein Strategiespiel. Mhm. Da gibt's Regeln, die ich befolge.
Na, zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass ich, wenn ich verschiedene Zahlen habe, immer versuche, auf die höchste zu gehen, auch wenn man sagen könnte, man macht erst die Einsen, dann die Dreien. Man muss jetzt natürlich die Spielregeln kennen, sonst macht der Tipp keinen Sinn. Aber das ist auch so ein Gefühl. Also da habe ich großes Selbstbewusstsein beim Kniffel.
Man merkt es, ja, wenn man darüber spricht. Ich kann nur sagen, Menschen da draußen, Kniffelfans, ich habe das früher auch sehr, sehr gerne gespielt. Ich möchte euch nur um eins bitten, wenn ihr das im Sommer auf dem Balkon spielt, bitte geht irgendwann rein und macht die Tür zu. Weil ich hatte hier mal eine Frau, die war über 3 Sommer oder so, hat die mich wirklich gequält. Die war Kniffel-Fan und ich glaube, sie hat auch viel allein gespielt.
Mit sich selber?
Ich glaube, sie hat wirklich mit sich selbst gespielt. Weil ich habe immer nur gehört, wie dieser Lederbecher geschüttelt wurde, diese armen Würfel da drin gerüttelt wurden, auf den Tisch geknallt, dann wurde dieser Becher umgedreht, dann wurde geguckt, dann wurde gezählt und dann das Ganze von vorne. Es fand keine Kommunikation statt. Ich hörte aber immer dieses Geräusch dieser fliegenden, aneinander klackernden Würfel. Es hat mich wahnsinnig gemacht.
Ich verstehe das grundsätzlich. Also wenn man nicht aktiv kniffelt, dann ist das jetzt nicht das Geräusch, was man sich wünscht für den Rest des Abends. Nein. Aber mir tut das auch, wenn du es erzählst, leid. Also alleine kniffeln, es kickt auch wirklich nicht auf dieselbe Art und Weise,
nein,
ne?
Wie mit Sicherheit nicht.
Gemeinsam kniffeln.
Ich glaube, dass du schlecht verlieren kannst.
Ich?
Ja.
Wieso? Wie kommst du darauf?
Weil ich vielleicht durch diese Mixed Martial Arts Sache, auf die wir vielleicht gleich zu sprechen kommen, habe ich im Kopf, du willst gewinnen.
Grundsätzlich gewinne ich schon sehr gerne. Das habe ich aber auch mit vielen Menschen gemeinsam.
Ja,
das
stimmt.
Ist jetzt nicht unüblich.
Nein,
wenige Menschen sagen sich, oh, hoffentlich verliere ich heute wieder.
Nein, aber es kann sein, dass es nicht so wichtig ist,
aber,
zu gewinnen.
Nee, es kommt ein bisschen drauf an. Ich weiß, dass in Monopoly verliere ich schon ein bisschen Verstand, wenn das dann nicht so läuft, wie ich das wollte. Mhm. Da ich dann auch, ich möchte unbedingt die beiden blauen Straßen kaufen.
Ja, na klar,
auch
wer will das nicht?
Wenn es ein schlechtes Investment ist, weil man muss es sich leisten können. Das kann ich im Monopoly-Spielen normalerweise nicht. Aber da muss ich schon sagen, da habe ich dann Probleme.
Wie bist du dann? Wirst du dann laut oder wirst du dann ganz ruhig?
Ich raste dann ein bisschen aus.
Was heißt
aber
das?
Aber es ist alles so, dass ich sage, ich glaub's nicht. Und dann gehe ich raus und dann komme ich wieder rein. Aber es ist alles trotzdem also die Stimmung kippt nicht.
Okay.
Ich bin großer Fan von Harmonie und das ist es mir dann nicht wert.
Du bist dann nicht gereizt, weil es gibt ja auch Leute,
nein,
wenn die verlieren, dann sind sie richtig gereizt. Sie versuchen
nein, es
nicht
ist
zu
immer,
sagen, nein,
es okay. ist immer, es ist ein bisschen outacted, aber es ist nicht in dem Bereich, okay, wo ich sage, hier kippt jetzt die Stimmung.
Es ist noch warm.
Ja.
Okay. Ja, das ist wichtig. Was für Spiele spielst du?
Also Nummer eins ist schon Kniffel. Ich spiele aktuell
nicht so viel.
Nicht viel.
Hast wenig Zeit
aber
wahrscheinlich auch. Ne?
Richtig, ja. Aber Kniffel liebe ich. Mein Lieblingsspiel heißt Dixit.
Was ist das?
Dixit, das kann ich dir sehr empfehlen, Bettina. Das ist ein Spiel, wo im Grunde genommen jeder solche Bilder bekommt. Jede Karte ist unterschiedlich.
Wie viele Karten gibt es?
Es gibt so 52 Karten vielleicht. Man hat 7 Karten auf der Hand. Es ist ein Spiel, wo derjenige gewinnt, der am besten die anderen Mitspieler kennt.
Au.
Es ist also hochpsychologisch. Es kann man aber auch schon mit Kindern spielen. Weil derjenige, der dran ist, der muss eine Überschrift für das Bild, was er ausgewählt hat, finden.
Was ist auf solchen Bildern drauf zum Beispiel?
Ach so, das geht teilweise ins Abstrakte.
Mhm.
Teilweise sind da aber auch eher so comic-mäßige Sachen drauf. Aber immer so ein bisschen crazy, ne?
Mhm.
Ein bisschen. Du musst eine Überschrift finden für das Bild und darfst aber das Bild selber nicht zeigen. Und dann müssen die anderen aus ihren Karten ein Bild legen, was am meisten zu deiner Überschrift passt.
Aha.
Und dann müssen sie gegenseitig rausfinden, du legst dann deine Karte dazu, welche deine war. Dafür müssen sie dich sehr gut kennen, weil die Überschriften sind auch abstrakt, zum Beispiel Sehnsucht.
Mhm.
Ja, und dann müssen sie, was würde Ina jetzt denken, welches Bild würde sie für Sehnsucht auswählen? Und das kann ich sehr empfehlen. Es war auch irgendwann mal Spiel des Jahres geworden und ich finde zu Recht.
Da muss man natürlich dann auch Leute haben, ne, wenn man so eine feste Gruppe vielleicht oder Menschen, die auch Bock haben zu spielen, weil das zu zweit zu spielen, das geht ja gar nicht. Da muss man ja irgendwie
ich glaube,
vier
man
Leute
muss mindestens
man sein, ne?
Drei Leute sein, drei, weil vier, bei zu genau. zweit ist es relativ
ja,
einfach.
Kann,
auch alleine ist es ein schwieriges Spiel.
mit verschiedenen
ich meine,
multiplen Persönlichkeiten.
Ich könnte
du
natürlich,
könntest das natürlich.
Ich könnte Ute gegen ja. Emily. Müsste ich mich dann immer umziehen.
Ja.
Jeden
okay.
Spielzug.
Vielleicht.
Aber
ich sage nicht, dass es leicht ist, aber who knows. Gut, wir haben noch einen Song in diesem ersten Teil der Hörbar. Jetzt hören wir Tup Tup von einer Band, die aus Frankreich kommt und Cassius geschrieben wird. Ich bin nicht ganz sicher und du auch nicht, wie sie ausgesprochen werden. Deswegen belassen wir es dabei. Aber wofür steht denn der Song?
Der Song steht für einen einfachen, richtig guten Tag.
Für einen guten Tag.
Das ist auch für mich, du sitzt im Auto und du hast einfach Spaß. Ja?
Was macht einen guten Tag aus? Hast du da ausgeschlafen? Hast du da ganz viel auf dem Zettel oder ganz wenig?
Das sind jetzt zwei verschiedene Dinge. Aber wenn wir auf den Song gehen, da ist für mich einfach auch wieder so ein Gefühl von, es ist gut gelaufen und du fährst jetzt nach Hause und du machst jetzt richtig Party mental, sag ich mal, nicht unbedingt auf einer Feier, aber du, für mich ist es einfach das beste Lebensgefühl, was dieser Song vermittelt. Einfach richtig in dem Moment unbeschwert, glücklich und einfach tanzen, innerlich.
Innerlich tanzen.
Auf molekularer Ebene.
Das machen wir jetzt alle.
After all the way we see, I got my hands on my machine. You can just put on line, so I got some peace of mind.
Radio 1. Hörbar Rust.
Die Hörbar Rust können Sie als Radiosendung jeden Sonntag hören zwischen 14 und 16 Uhr. Und wann immer Sie möchten, natürlich gibt es zahlreiche Gespräche, die Sie noch nachhören können via Streaming über die ARD Audiothek oder über die Radio 1 Homepage oder YouTube oder alle gängigen Podcast-Plattformen. Ina Reni Alexandrov sitzt mir heute gegenüber. Viele von Ihnen werden sie als Peachy on the Gram kennen. Sie ist Sängerin, sie ist aber auch Comedian. Sie hat ein ganz großartiges und innerhalb kürzester Zeit viral gegangenes Comedy-Format entwickelt. Vorgesetzt heißt es. Dieses Comedy-Format, um das vielleicht jetzt auch für Leute, die jetzt erst einschalten, nochmal zu erklären, skizziert die Unterschiede von 5 verschiedenen Generationen. Also es geht los bei den Boomern bis hin zur Generation Alpha, da sind sie alle drin. Und in 5 weiblichen Charakteren versuchst du, die typischen Merkmale besonders humorvoll herauszustellen. Und das machst du wirklich sehr, sehr gut. Man kann sich das auf Instagram, auf TikTok anschauen und anhören. Machst du das auch auf YouTube?
Ja, ich habe angefangen, das auch als YouTube-Shorts hochzuladen.
Okay.
Gut, dann können also all diejenigen, die jetzt neugierig geworden sind, sich zumindest mal ein Bild von dem machen, was du da tust. Als kleines Mädchen hast du früh Akkordeon gespielt. Das ist unüblich, ist eigentlich ein untypisches Instrument, würde ich sagen, für ein kleines Mädchen, weil diese Kisten ja ziemlich groß sind, ne?
Es sieht auch bizarr aus, muss man ehrlich sagen.
War das der Einfluss deines Vaters? Das ist ja auch oft so ein weiß ich nicht, so ein Balkaninstrument.
Ja, stimmt. Ich mag es auch sehr gerne. Ja, die Antwort ist relativ simpel. Es gab nur Akkordeon.
Wo?
Da gab es die Musikschule, die dann in unsere Klasse gekommen ist. Und da konnte man, also in meiner Erinnerung, konnte man nur mit Melodika anfangen und dann Akkordeon lernen. Und dann habe ich das einfach gemacht. Also ich habe mit Melodika angefangen und dann ging es zum Akkordeon. Ich war allerdings nach Aussagen meiner Eltern relativ faul und habe nicht genug geübt. Aber es war auch nicht mein Instrument. Also ich glaube, mein Instrument ist wirklich das Klavier im Sinne von, das ist das Instrument, was am meisten, wo ich mich verbunden fühle, was ich am meisten liebe. Und ich hätte es schön gefunden, wenn ich als kleines Kind schon Klavier gelernt hätte, aus heutiger Sicht.
Wann hast du damit angefangen?
Ja, als Erwachsene.
Denn du hast ja, als du in London studiert hast, hast du ja irgendwann dir Keyboards gekauft und einen Verstärker und ein Mikro und hast dich dahingestellt und hast Straßenmusik gemacht, was
ja
toll ist, was mutig ist, was natürlich auch ein großes Feld ist für Fantasie und Projektion und so weiter. Du hast es durchgezogen, auch bei richtig fiesem Wetter. Und es ist ja eine harte Schule.
Sehr.
Kann ich mir vorstellen. Da sind wir noch nicht, da kommen wir gleich mal hin. Bleiben wir kurz bei dem kleinen Mädchen mit dem Akkordeon, das zudem auch im Zirkus, in einem Zirkusprojekt warst du, glaube ich, auch aktiv. Was war das?
Genau, ich war im Kinderzirkus in Marzahn und habe dort...
Gibt es das Projekt noch? Kabuwazi?
Kabuwazi ist ein Träger von, von Kinder, vom Kinderzirkus. Und ich war da im Zirkus Springling und ich hatte unfassbar viel Spaß. Wir sind nicht umhergereist, ne? Das war ein stationärer Zirkus sozusagen. Aber ich war bei den Schlangenmenschen, bei den Kontorsionisten.
Mhm.
Haben wir da so gemacht?
Was heißt das? Hattest du so eine Boa um den Hals oder hast du dich selbst verrenkt?
Nein, wir waren die Schlangen. Also ich habe auf jeden Fall, da bin ich ganz stolz drauf, gibt's noch als Bild, dass ich meinen Hintern auf meinen Kopf legen konnte.
Warte mal, das muss ich mir allein schon mal intellektuell, deinen Hintern auf den Kopf legen.
Auf dem Kopf, also du musst im Grunde genommen, du hast das Kinn auf dem Boden und die Füße neben dir, neben deinem Gesicht, beide. Muss man mögen. sieht bizarr aus.
Ja.
Und es bedeutet natürlich eine extreme
Gelenkigkeit
in der Wirbelsäule.
Ja.
Ja, wenn man es so hört, ne? Wenn ich manchmal so denke, meine Hobbys waren auch ein bisschen bizarr, aber ich mochte das im Zirkus.
Bist du immer noch so gelenkig?
Nee.
Ich habe Yoga-Bilder von dir irgendwo im Netz gesehen. Da hast du aber auch schon, da konntest du auch ganz schön viel mehr als die Hälfte deines Körpers nach hinten biegen.
Ich glaube, dass ich immer ein Tick gelenkiger sein werde als Menschen, die nicht früher Schlangenmensch waren.
Das kann schon sein.
Ja.
Wie war denn Schule für dich? Also deine Großeltern, von denen wir ja schon gesprochen haben, haben dir für ein gutes Zeugnis Geld gegeben.
Die haben mir Gold.
Gold sogar?
Also ganz kleine, ich weiß nicht, ob es für ein gutes Zeugnis war, aber sie wollten halt, wie das ja viele machen, für mich wie andere ein Konto anlegen, wo sie ein bisschen was draufpacken. Haben sie halt das habe auch nicht ich gehabt, sondern es hat meine Mutter verwertet, haben sie so einen kleinen Goldnugget mir
süß
gekauft. Aber das war auch erst dann, als ich älter war. Davor war es ein kleiner Swarovski, immer ein kleines Swarovski-Tier. Ja, wie war Schule für mich? Ich würde schon sagen, Schule ist mir leicht gefallen. Ich war sehr unaufmerksam in der Schule. Also ich habe eigentlich nie zugehört. Ich war bekannt als Verpeiloina, weil ich immer nicht wusste, wann was auf ist. Also hausaufgabentechnisch. Aber das habe ich dann irgendwie alles immer gelöst gekriegt. Bin gerne zur Schule gegangen.
Ihr habt ja, als es darum ging, eine Schule auszuwählen, euch entschieden, deine Mutter und du, dass du auf ein französisches oder beziehungsweise, dass du ein doppeltes Abi machst, also ein genau. französisches und deutsches Abi.
Genau.
Und das impliziert ja auch, dass man dann wahrscheinlich, bist du auf ein französisches Internat, Gymnasium gegangen oder auf eine Schule, die sich,
ja.
Okay. Da muss man sich schon ein bisschen konzentrieren. Oder wie hast du das hingekriegt, das nicht zu tun? Denn ein französisches Abi zu schreiben, das ist nicht ganz ohne.
Naja, ich war ja dann auch in Frankreich aus genau dem Grund, dass ich dann, nachdem ich irgendwie 3 Jahre auf dem Gymnasium war, trotzdem noch nicht so besonders gut Französisch gesprochen habe. Und das hat das dann gefixt. Ne? Da kam ich wieder und habe wirklich top gesprochen. So, dass eigentlich Franzosen schon nicht mehr richtig einen Akzent rausfeuern konnten. Es war aber auch mein Ziel. Also ich habe mir da sehr Mühe gegeben, habe in Frankreich sehr viel versucht, auch wirklich genau zu hören, die Klangmelodie mir einzuprägen und zu imitieren. Also so, man hat dann Geschichte über Französisch,
ja.
man hat...
Ja. Das bewundere ich wahnsinnig, Geografie. Wenn ich höre, dass Leute im Ausland studiert haben, dass ich immer denke, Abitur gemacht haben, dass ich denke, das eine ist mal das Unterrichtsfach, aber diese ganzen anderen Unterrichtsfächer, die du schon möglicherweise in deiner Muttersprache kaum verstehst, da dann auch noch die richtigen Worte zu finden und mitzukommen und das zu verstehen, hast du hingekriegt, Haken hinter, und bist nach dem Abitur verhältnismäßig schnell nach London gegangen, wenn ich das richtig rekapituliere.
Ja.
Warum? Woher wusstest du, dass du dahin willst? War dieser Plan schon lange in deinem Kopf, dass du in London studieren wirst?
Nee, in aller Ehrlichkeit, ich wollte ja gerne Sängerin werden. Wurde mir schon auch zugetragen, dass das eigentlich kein richtiger Job ist und man schon was Richtiges auch machen sollte. Und dann war ich so ein bisschen, dachte ich, ja gut, weiß ich jetzt auch nicht. Habe ich so das Nächstbeste, was man so studieren kann, was mich auch interessiert. Und das war Wirtschaftspsychologie.
Das Nächstbeste, was man so studieren kann. Und das war in London Wirtschaftspsychologie.
Das Nächstbeste, was man studieren kann, im Sinne von, was mich interessiert. Also ich habe jetzt die Satzstruktur unglücklich gewählt. Aber das, was mich am meisten interessiert hat an den Dingen, die man studieren kann, war Wirtschaftspsychologie. Und dafür habe ich mich dann entschieden. Und
wie bist du darauf gekommen? Also wann hast du angefangen, dich für Wirtschaft oder Wirtschaftspsychologie zu interessieren?
Psychologie fand ich immer spannend. Ne, und Wirtschaft haben wir einfach dazu gepackt. Oder ich gedanklich, weil damit man auch Geld verdienen kann. Das war so der Gedankengang.
Naja, solide, wenn es gut
so
läuft.
So solide, ja, genau. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt nicht besonders für Wirtschaft interessiert, das muss man ganz klar sagen. Heute finde ich das schon interessant. Also ich bin auch gerade den Masterstudiengang, da muss ich sagen, das war schon sehr, sehr viel härter als Bachelor und Abitur und so weiter. Das war eine ganz andere Nummer.
Du hast dich aber auch auf so einer Elite-Uni beworben, ne?
Also genau.
Ja, und wurdest da auch genommen. Das heißt, da musstest du dann auch abliefern.
Da musste ich abliefern und da habe ich ein paar Monate gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was für ein Ausmaß an Leistung hier gewünscht ist und gefordert ist. Aber als ich es dann verstanden habe, dann ging es auch. Und da habe ich so wirklich, muss ich sagen, sehr viel mitgenommen. Und zwar, ich habe die Fähigkeit, ein Problem zu analysieren und zu lösen, diese Herangehensweise irgendwie.
So ein Pragmatismus entwickelt.
Ja, oder? Und auch inhaltlich habe ich viel davon noch behalten.
Das ist nicht das Schlechteste.
Ja.
Ja. Musik. Nanebi ist ein ukrainischer Künstler oder Künstlerin.
Ja, ist eine Band. Eine ukrainische Band, genau.
Wir hören mal den Song und hören uns danach an, warum du ihn ausgesucht hast, ja?
Alles klar. Okay.
Die Schauspielerin und Sängerin und Content Creatorin Ina Reni Alexandrov, also known aka Peachy oder Peachy on the Gram, ist heute hier zu Gast in der Hörbar. Du bist nach dem Abitur, da waren wir gerade nach London gegangen, hast dort studiert. Und bevor wir jetzt in die Ukraine gehen und uns anhören, warum du diesen Song eben ausgesucht hast, vielleicht noch mal ganz kurz zur Straßenmusik. Mhm. Straßenmusik ist ja, das kann man romantisieren und ganz toll finden. Manchmal klappt das auch. Für manche Musikerinnen und Musiker ist das auch eine super Zwischenstation. Mhm. War das für dich eine große Überwindung, das zu machen, dich dahin zu stellen?
Ja, würde ich schon sagen. Also dieser Moment, ich erinnere mich daran, als wäre es gestern, das war am Leicester Square. Du kommst mit deinem ganzen Kladderadatsch an und dann packst du den da aus. Und dann kommt irgendwann dieser Moment, wo du deinen ersten Ton singen musst. Und das ist so random irgendwie. Das ist so, da steht ja keiner und du hast ja kein Publikum, sondern du fängst einfach an zu singen. Und es ist unglaublich peinlich. Aber ich war wirklich der Meinung, das ist wichtig und das ist gut. Und dann muss man manchmal, finde ich, auch in den sauren Apfel beißen. Ne? Und das war das. Und es hat, ich bereue das auf keinen Fall. Ne? Das war, glaube ich, super wichtig, um auch einfach besser zu werden.
Ja, na klar. Ich glaube, dass du sehr viel lernst über dich selbst und auch über andere.
Ja. Publikum, Entertainment.
Genau. Wie kannst du, im Grunde ist es das. Das ist nochmal ein anderer Schnack als im Theater, wo Menschen ja erstmal sind. Die stehen jetzt nicht so schnell auf und gehen raus, irgendwann vielleicht. Aber hier musst du für den Moment, das ist im Grunde wie so eine Vorschule für Insta in den ersten 6 Sekunden.
Ja.
Es ist eigentlich so ähnlich. Also entweder du kriegst sie gleich, die Menschen, und sie bleiben stehen und geben dir ihre Zeit. Und wenn du Glück hast, auch noch ein bisschen Geld. Konntest du richtig beobachten, dass es so eine Steigerung gab, dass du besser und besser wurdest, weil du mehr und mehr verstanden hast von diesen Regeln?
Ja, es war da weniger Regeln, würde ich sagen. Vielleicht im Sinne von der Songauswahl, die war schon wichtig, aber es war halt auch, dass ich besser wurde, ne? Ich wurde einfach besser im mich begleiten, besser im Singen.
Du hast Keyboards parallel gespielt, oder was hast
genau,
du gemacht?
Genau, Keyboard. Das war auch nicht schön, ne? Das will ich hier nicht. Das war ein Casio, batteriebetrieben. Das war sowieso schon vom Sound schwierig. Das kann man nicht beschönigen. Und dann, Mikro einen Tick zu laut eingestellt. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, wie sich die Resonanz immer positiver entwickelt hat, wie dann die Menschentraube größer wurde. Auch finanziell hat sich das dann gesteigert, Gott sei Dank, weil das war meine einzige Einnahmequelle. Und in London wohnen, das ist ja, da kriegst du für das letzte Ratenloch, bezahlst du so viel wie, weiß ich nicht, in Berlin Penthouse, übertrieben gesagt, aber das ist ja Wahnsinn. Mhm. Demnach war ich da sehr dankbar, dass das gut geklappt hat. Und dann ging es weiter mit Restaurant-Gigs, dann mit Hotel-Gigs, Luxus-Hotel-Gigs.
Gut, also ich meine, du hast immer schon gejobbt, wenn ich das richtig verstehe, was ich auch interessant finde, weil das nicht selbstverständlich ist, rückblickend, und für deine Generation übrigens auch nicht, das erlaube ich mir jetzt mal zu sagen, denn als ich irgendwo, glaube ich, las in einem Artikel, der über dich geschrieben wurde, dass du auch parallel zur Schule schon an der Supermarktkasse gesessen hast, ne? Also in Supermärkten gearbeitet hast, ja. War das Teil deiner Erziehung? Also haben deine Eltern gesagt, pass auf, ja, wir können dich unterstützen, aber wenn du solltest möglichst schnell sehen, wie man Geld verdient, oder wie, hast du es freiwillig gemacht?
Ja, ich habe es schon freiwillig gemacht, aber es waren auch zum Teil meine Eltern, die gesagt haben, so jetzt mal hier einen Nebenjob suchen, mal ein bisschen Geld verdienen. Ich musste nie mich an der Miete beteiligen oder so. Aber ich habe das dann gemacht, und auch rückblickend, glaube ich, das hat nicht geschadet. Weil es so ein bisschen die Relation zum Geld ein bisschen greifbarer macht. Und zweitens, ich mache es gar nicht bewusst, aber ich beobachte, glaube ich, gern Menschen, und das war schon auch eine Studie.
Das glaube ich. Also das merkt man deinen Figuren auch an. Du hast da eine gute Beobachtungsgabe, du hast auch Spaß an der Psychologie, das merkt man. Und das denke ich jedes Mal, wenn ich meine Sachen aufs Kassenband lege, ob die Person, die das kassiert, sich jetzt gerade Gedanken darüber macht und denkt, wirklich 3 Tafeln Schokolade? Das ist aber viel, oder die Kombination dessen. Kennst du diese Gedanken? Hast du dir diese Gedanken über deine Kundinnen und Kunden gemacht, als du da gesessen hast?
Ja, teils, teils. Also teils war ich komplett abgedriftet in den Gedanken und habe so getagträumt. und teils habe ich mir das angeguckt, was die kaufen und dann gedacht, aha,
ja.
Passt das?
Ja, so setzen sich Bilder zusammen.
So setzen sich Bilder und auch Stereotypen zusammen. Das ist auf jeden Fall so.
Als du mit London fertig warst, bist du irgendwann in der Ukraine gelandet als Consultant, also als Unternehmensberaterin, wenn ich das richtig verstehe, einer großen Spielzeugfirma.
Genau.
Wie kam das? Wie kam dieser Übergang, dieser Sprung dahin?
Ja, als ich mit dem Master fertig war, war wieder so ein bisschen dieses, was mache ich jetzt? Meine Eltern haben gesagt, ja gut, Bachelor und Master, aber ohne Arbeitserfahrung bringt's dir ja alles nichts. Ja, dann, also mein damaliger Partner war aus der Ukraine, der ist dann da wieder hingegangen und dann bin ich mitgegangen und ja, der hat mir dann auch im Grunde die Arbeit vermittelt. Es war nicht so strategisch, ne? Es war wirklich, ich habe halt immer den Wunsch gehabt, Sängerin zu werden, habe aber immer was anderes gemacht, weil das mit der Straßenmusik, das kam ja nach der Ukraine.
Ach so, okay, das ist zeitlich gar nicht diese London-Zeit. Doch, es war in London.
Ich war nämlich zweimal in die erste London-Zeit war studieren. Dann kam Ukraine und in der zweiten London-Zeit kam erst die Straßenmusik. Okay.
Und dann war da ja auch noch dieser Hit mit Adel Tawil. Genau. 2019 war das.
Ich habe, wie gesagt, die Straßenmusik gemacht. Nach der Straßenmusik habe ich mich da hochgearbeitet, bin auch mehr im Songwriting dann in so Songwriting-Camps gekommen. Hatte auch für Eurovision was geschrieben, für Litauen einen Beitrag, der dann auch durchgegangen ist. Und dann hatte ich so eine Sehnsucht, wieder nach Deutschland zu gehen. Und irgendwie war das zeitgleich, dass ich dann dort auch Sessions bekommen habe in Deutschland, als ich wieder da war. Und dann kam das relativ schnell, also binnen weniger Monate mit dem Adel-Feature.
Das hat in der Schweiz gab es Platin, in Deutschland gab es Gold. Der Song hieß Tu m'appelles. Und der lief wirklich hoch und runter im Radio auch. Das hätte auch so ein Startschuss sein können. Und es ist eben so komisch. Es ist so, als hätte dein Leben dir immer gesagt, ja, nee, das machst du und das ist gut und so. Aber da ist doch noch was anderes. Entdeck das. Vielleicht.
Ja, ich habe nach dem Tu m'appelles da war, habe ich ja auch zwei eigene Songs rausgebracht.
Die hast du auch, glaube ich, selbst produziert, ne?
Das war richtig mit Major-Label auch.
Aha. In diesem Bällebad, dieses, wo du
das
so...
Das mit dem Bällebad, das war auch mit einem Major-Label-Background. Und dann kam Corona. Und das war natürlich dann auch schwierig, Musik zu promoten. Was nicht heißt, dass es unmöglich war, weil es gibt auch andere, die mit mir angefangen haben, quasi, die sehr erfolgreich geworden sind. Aber ich glaube, dass ich aus heutiger Sicht, ich glaube, dass ich einfach die Authentizität noch nicht so da war und ich nicht das richtig gefunden habe, was für mich, wenn man mal so esoterisch sprechen möchte, irgendwie bestimmt war, ne? Und vielleicht, ja, rückblickend hat man ja manchmal so einen Moment, dass man denkt, ja, so musste es kommen. Das konnte ich damals noch nicht sehen, aber doch, so musste es kommen, weil sonst hätte ich das, was ich jetzt erlebe, nicht erlebt.
Das denke ich auch. Und das wäre so schade, wenn diese Ebene nicht freigelegt worden wäre. Das wäre wirklich, wirklich schade, weil ich glaube, dass du mit dem, was du machst, eine große Zukunft hast. Wirklich. Ich glaube wirklich, dass die Kombination aus Fantasie und Humor und dieser Art, wandelbar zu sein, dass dir das noch so viel Spaß machen wird und dass du noch so viel Raum haben wirst, um da Sachen auszuprobieren. Da bin ich ganz fest von überzeugt und freue mich auch drauf. Und wichtig ist, dass du den Spaß dabei behältst.
Ja.
Vielleicht noch diese eine Frage abschließend, bevor wir zum nächsten Song gehen. In der Ukraine hast du Russisch gesprochen oder konntest du mit Englisch weiterkommen?
Ich habe in der Ukraine dann Russisch gelernt. Ich bin jetzt nicht super fließend heute, aber es hat auf jeden Fall gereicht, um zu kommunizieren. Allerdings sprechen dort auch viele Menschen Ukrainisch. Und das war halt auch die große Herausforderung, auch beim Russischlernen, weil mein damaliger Partner auch Ukrainisch gesprochen hat. Das ist dann schwierig, ne? Wenn man jetzt nur mit einer Fremdsprache umgeben ist, dann ist es leichter,
ja,
die dann auch konsequent zu lernen.
Und es bedeutet wahrscheinlich, je nachdem, wo du da gelebt hast, ob ukrainisch gesprochen wurde oder russisch, oder muss ich mir das in der Ukraine zumindest damals so vorstellen, dass das gebietsunabhängig war, dass genauso viele Menschen russisch wie ukrainisch oder manche Menschen oder die meisten Menschen sogar beide Sprachen gesprochen haben?
Also ich war ja in Kiew und dort wurden auf jeden Fall beide Sprachen gesprochen.
Albert King. Hören wir Born Under a Bad Sign, den Song kenne ich. Ob von ihm, weiß ich nicht. Aber wofür steht dieses Lied, das du mitgebracht hast?
Das steht für meine Jahre in London, die ich verbracht habe, nachdem ich aus der Ukraine gekommen bin. Das war nämlich die Zeit, wo ich mit Straßenmusik angefangen habe. Und parallel zur Straßenmusik, was ja mehr so ein sowas war, so ein Mittel zum Zweck, um Geld zu verdienen und diesen Skill irgendwie zu akquirieren, wollte ich auch meine eigene Musik irgendwie vorantreiben und habe angefangen, in Open-Mic-Bars zu singen.
Ja.
Und ich war, glaube ich, auf jeder, die dort in London verfügbar ist. Unter anderem auch in einem Lokal namens The Paradise. Und da war unten im Keller so eine Bar, wo wirklich wahnsinnig talentierte Musiker waren, die oft Blues gespielt haben. Ich war da dann jede Woche Mittwoch. Das wurde irgendwie wie so eine kleine Familie auch. Und das war musikalisch ein Niveau, was wirklich aus meiner Sicht Weltklasse hatte. Deswegen dieses Lied, wenn ich das höre, das wurde dort immer gespielt. Das war so das Signature-Lied, was von den Blues-Musikern gespielt wurde. Und deswegen ist das sehr symbolisch, für diese Zeit für mich.
Die Content-Creatorin, Comedian, Schauspielerin und Sängerin Ina Reni Alexandrov ist hier, die Sie auch als Peachy on the Gram kennen, wenn Sie in den sozialen Medien unterwegs sind. Bis dato hast du schon so ein paar Sachen ausprobiert, bist erfahren, hast im Ausland studiert, hast im Ausland gearbeitet, hast diese Sehnsucht, zurückzukommen nach Deutschland. Es läuft zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz gut mit der Musik und dann kommt Corona. Wie hast du diese Zeit wahrgenommen? Wo hast du in dieser Zeit gelebt? Also gehen wir jetzt wirklich mal zu 2020. Es ging ja dann ziemlich schnell los, dass klar war, hier folgt eine Zeit irgendwie neuen Regeln, die wir noch nicht so kennen. Wir müssen uns da erstmal eingrooven.
Ja.
Wie ging es dir damit? Wo hast du da gelebt?
Ich habe zu der Zeit in Nord-Berlin gewohnt, in einer Wohnung. Und habe ja mit Ach und Krach irgendwie versucht, noch ein Musikvideo zu drehen für meine zweite Single. Das habe ich auch noch geschafft, weil das war, bevor die ganzen Sachen dann in Kraft getreten sind. Und dann war irgendwie alles auf Null, man konnte nicht mehr raus. Und dann habe ich tatsächlich gedacht, das ist eigentlich eine gute Zeit, auch eine Familie zu starten.
Du bist eine Planerin. Das, was ich von so alten Interviews oder Blogs oder so kenne, ist, du nimmst dir vor, du hast so Goals, du hast so Ziele für neue Jahre. Ich lerne fotografieren. Es liegt lange zurück, dass du das so gemacht hast. Aber würdest du sagen, dass es für dich und dein Leben, deine Entwicklung wichtig war, sich Ziele zu setzen?
Ja, ich persönlich bin großer Fan von Zielsetzung, Ziele aufschreiben. Das ist auch eskaliert in den letzten Jahren. Also ich habe Monatsziele, ich habe Wochenziele.
Wirklich?
Ich habe Quartalsziele, jetzt geht das los. Ich habe nicht Ziele für jetzt so ganz weit in der Zukunft, aber ich bin ja auch selbstständig. Für mich ist das halt wichtig, dass ich irgendwie den Fokus behalte und mich nicht verzettel. Und mir macht's auch Spaß.
Wie du sagst, du hast eine Firma, du hast eine GmbH gegründet im Sommer letzten Jahres. Und du hast Familie, das heißt, du hast Verantwortung, du bist selbstständig, du musst sehen, dass der Laden läuft. Aber was ist denn so ein Wochenziel, was ist denn so ein Quartalsziel, dass ich mal so einen Eindruck kriege, was deine Ziele sind?
Ja, Wochenziele sind dann zum Beispiel 2 Reels konzipieren, shooten und editieren. Das ist so ganz klassisch jede Woche drin. Ich glaube, mir tut das gut, wenn ich mir solche kleinen Hilfsmittel nehme, um einfach den Überblick zu behalten. Weil wenn ich so in Stress gerate, dann fällt mir das manchmal schwer, strukturiert zu bleiben.
Den meisten Menschen.
Den meisten Menschen wahrscheinlich. Aber deswegen brauche ich das immer aufgeschrieben. Ich habe auch einen Planer, den ich per Hand beschreibe. Per Hand. Da bin ich auch großer Fan von.
Also du sitzt da jetzt Anfang 2020, beziehungsweise nicht ganz Anfang, ein paar Monate sind schon vergangen. Du hast dein Video schon produziert und dir kommt die Idee, das wäre jetzt ein guter Moment, eine Familie zu gründen. Mhm. Hat ja verhältnismäßig schnell auch geklappt.
Ja.
Du bist verhältnismäßig schnell auf jeden Fall schwanger geworden. Das weiß ich nur deswegen, weil du in einem dieser Interviews auch darüber erzählt hast, dass das für dich eine schwierige Zeit war, weil du gesundheitlich ganz schön in Mitleidenschaft gezogen wurdest.
Ja, ich hatte leider in meinen beiden Schwangerschaften diese Hyperemesis gravidarum-Kondition.
Das ist so, wenn man dass man sich ständig übergeben muss, diese ganz starke Übelkeit und Dehydrieren und so. Was ist das?
Ja, ich glaube, es wird definiert als unstillbares Erbrechen.
Oh Gott.
In meinem Fall war es halt so, dass es wirklich von Woche 4 bis Woche 40 komplett durchgängig so war, mit wirklich, ohne dass ich übertreibe, keiner Sekunde, dass es mal besser war. Es war nicht mal besser, mal schlechter. Es war durchgängig schlecht.
Es war immer schlecht.
Immer schlecht. Essen war immer ganz, ganz, ganz schwierig. Und deswegen war ich auch die meiste Zeit im Krankenhaus, weil natürlich nicht genug ankommt. Und das war so mit Abstand, mit großem Abstand. Also beides mal die schlimmste Zeit in meinem Leben. Aber auf der positiven Seite macht einen das auch irgendwie stärker. Also jetzt... Wenn ich meine Magen-Darm-Grippe habe, dann denke ich mir, ja gut, mein Gott, das ist ein Spaziergang hier mal 3 Tage, 4 Tage, weil du diesen, diesen Referenzwert hast. Mhm. Und auch sich einfach, oft sitze ich noch und habe was zu essen vor mir und denke, wie schön, dass du das einfach jetzt ganz normal genießen kannst. Dir ist nicht schlecht, du kannst einfach schön dein Essen essen. Das ist, ich versuche immer dann aus solchen unschönen Lebensabschnitten oder Ereignissen so ein bisschen was Schönes oder Positives noch rauszuholen.
Was würdest du sagen, vielleicht auch was sagen andere, was hat dich am meisten verändert, seit du Mutter zweier Kinder bist, 2 und 4 Jahre alt?
Ich glaube, die Schwangerschaften haben schon ihren Effekt gehabt. Ja, dass sie, glaube ich, dann so ein bisschen so eine Unbeschwertheit rausgenommen haben. Bei den Kindern kann ich die Frage gar nicht so gut beantworten, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich als Mensch gar nicht so verändert habe. Die Kinder sind jetzt da und das fühlt sich so natürlich an. Mhm. Und ich bin so glücklich, dass sie da sind, weil ich auch in meinem Umfeld auch schon mal mitbekommen habe, wie schwierig das ist. Auch ist generell das Thema Kinder ist für so viele Menschen, Paare, Frauen, ein unglaublich schmerzhaftes, schwieriges Thema. Und auch da kann ich mich sehr daran erfreuen, dass ich das Glück hatte bei aller Schwierigkeit in der Schwangerschaft, diese beiden Kinder zu haben.
Würdest du da nochmal durchgehen?
Nein.
Okay.
Nein.
Eindeutig.
Ich glaube, ich kann's auch nicht, weil das zieht den, das nimmt auch den Körper so in
Mitleidenschaft.
Zieht in Mitleidenschaft und es nimmt mir auch halt ein gesamtes Jahr in der Form, wie ich diese Krankheit hatte. Das war ja nicht weit weg von normalen Schwangerschaftsbeschwerden. Es ist wirklich so, dass kein Tag so richtig genießbar ist oder man sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise wohlfühlt. Und dafür ist es der Rest des Lebens dann zu kurz. Das habe ich jetzt 20 Monate mitgemacht. Und ich bin auch vollkommen zufrieden.
Ja.
Ich finde 2 ist eine tolle Zahl.
2 Songs haben wir noch.
Ja.
Und der
ist auch meine Lieblingszahl, die 2. Ja.
Bist du abergläubisch?
Nein.
Hast du irgendeine Art von Talisman oder so?
Nee, Talisman nicht. Aber mit dem abergläubisch würde ich nochmal sagen, ich bin schon so, wenn ich eine Wimper entdecke, dann puste ich die weg und wünsche mir was. Und ich mache Silvester gerne Bleigießen. Nicht heutzutage nimmt man Zinn oder Wachs,
ja,
nicht mehr Blei. Und dann denke ich mir, ja, dann gucke ich das nach, was das bedeutet für mein Jahr. Und dann nehme ich das auch erstmal so an. Aber einen Talisman per se habe ich nicht. Aber hier in deinem Büro sozusagen sind sehr schöne Kristalle. Ich mag gerne Kristalle. Ich halte auch gerade einen in der Hand.
Ja, einen schwarzen, ganz runden, großen Stein.
Einen schwarzen, runden, genau.
Sieht aus wie so eine Billard 8, eine schwarze 8 vom Billard.
Genau.
Wir hören jetzt einen deiner Songs, Demons.
Genau, den habe ich 2019 geschrieben.
Also kurz bevor alles anders wurde.
Genau.
Demons, Peachy.
I don't wanna lose you, I don't wanna fight. Baby, I'm just praying. I know you got demons messing with your mind, and you just can't face them. You shut me out so you don't drag me down. I know how hard you're trying. You mute the sound, but I wish you were screaming out. Cause I know where your demons are. Whenever you feel you're lost at all, I'll teach you to fly.
Als Musikerin oder für dich als Musikerin hat Instagram nicht so gut funktioniert. Du hast, ich sag's wie es ist, oder?
Ja, definitiv.
Du hast dich da zwar gut positioniert, aber es wurde irgendwie nicht angenommen, es wurde nicht gesehen, aus welchen Gründen auch immer.
Ja.
Und dann kommt dir, weiß ich nicht wann, im Frühjahr 2025 diese Idee, du bist ja auch ein paar Mal gepiesackt worden von deinen Eltern, die haben sich schon über deine Generation auch ein bisschen lustig gemacht, ne?
Ja,
wie du definitiv bist, wie ihr seid und so. War das einer der Auslöser, diese Figuren gegeneinander oder miteinander antreten zu lassen?
Ja, ich habe als allererstes, meine Eltern sind ja beides Boomer, das erste Video war eins, wo ich, glaube ich, nur den Boomer gezeigt hat, wie er arbeitet und dann alles ausgedruckt haben möchte, etc.
Also was das ist noch typisch für den Boomer? Also er möchte sich alles ausdrucken lassen. Was ist noch typisch für seine Arbeitsweise?
Ja, grundsätzlich im Unternehmen sehr loyal, sehr fleißig, sehr pflichtbewusst. Aber natürlich diese Ansprüche, die der Boomer an sich selbst hat, hat er auch an andere.
Ja.
Und das clasht dann manchmal, ne? Weil so eine Gen Z oder eine Gen Alpha, die ja noch sehr jung sind, aber die haben halt eine ganz andere Gewichtung von Prioritäten. Mhm. Und der Boomer ist auch, da zählen Autoritäten noch was, ne? Also das ist ja für einen Gen Zler oft kein Argument mehr. Da zählt mehr, okay, was ist jetzt richtig oder was ist falsch?
Oder nicht, wer sagt,
was
so
fühle ich?
Genau.
Wie fühlt sich denn das für mich an jetzt hier im Herzchakra?
Ja, genau.
Ja, übertrieben gesagt. Ne?
Und da kommt dann jemand und sagt, genau, aber ich bin ihr Vorgesetzter. Ja, und? So. Also ich kann wirklich Ihnen und euch nur ans Herz legen, das ist jetzt so ein bisschen über Dinge sprechen, die wir hier auditiv nur sehr, sehr, sehr bedingt skizzieren können. Schauen Sie sich Peachy on the Gram mal an, dieses, ich nenne es jetzt Comedy- oder Generationenformat, vorgesetzt, ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam und bringt die Dinge auf den Punkt. Und innerhalb kürzester Zeit, nachdem diese Figuren also gewachsen sind, ohne Filter, also du arbeitest nicht mit Filter, um diese unterschiedlichen Frauen darzustellen, sondern du stylst dich etwas unterschiedlich.
Also ich nutze schon manchmal Filter, dass ich zum Beispiel die Weichheit im Gesicht hochstelle, je jünger die Generation ist. Aber grundsätzlich, ich nutze nicht diese Filter, die jetzt ein komplett anderes Gesicht machen, sondern die haben einfach alle ihren Look, die Charaktere. Und das Gute ist, jetzt sind die so ein bisschen auch, ich will nicht sagen bekannt, aber viele haben sie schon mal gesehen,
ja,
und wissen, ja, die mit dem Pferdeschwanz und den zwei Strähnen hinterm Ohr und der Brille ist die Ute, der Boomer, und die mit dem Pony ist Gen Z. Das sind relativ einfache Mittel, um die voneinander zu unterscheiden,
genau,
optisch.
Genau, aber trotzdem geht es ja, teilweise ist da auch noch ein Dialekt oder so, ne?
Also genau, die Attitüden sind schon unterschiedlich. Die Stimmfarbe, die Stimmmelodie, die Stimmhöhe, die Tonhöhe der Stimme.
Und das wird auf eben in anderthalb Minuten gepresst oft. Das ist oft sehr kurz, aber deckt unglaublich viel ab. als du damit begonnen hast, also im Februar letzten Jahres hattest du 5000 Followerinnen und Follower ungefähr. Mhm. Und dann reicht ja manchmal ein Video oder zwei Videos, die viral gehen, sprich die mannigfaltig angeschaut, geklickt und geteilt werden. Und plötzlich hast du eine Riesenöffentlichkeit.
Ja.
Ist dir das gleich bewusst gewesen? Denn das ist ja dann auch die Zeit, in der man, wie es heißt, das Eisen schmieden muss. Also wo man ja auch sagt, okay, wer weiß, wie lange das jetzt funktioniert. Jetzt muss ich auch dranbleiben, jetzt muss ich auch liefern. Ist dir das bewusst gewesen?
Ja, schon, aber ich spüre gar nicht so einen dollen Druck. Ich habe mich so, ehrlich gesagt, willkommen gefühlt in dieser Welt und ich hatte das Gefühl, dass das, was ich mir so ausdenke, so wohlwollend angenommen wird. Ich habe das eher als positiv auch alles empfunden, dass ich mir immer neue Sachen ausdenken kann und die Menschen irgendwie, das willkommen heißen und auch sich gern angucken.
Ist ja auch so. Und daraus erwachsen gerade neue Sachen. Über einige Sachen kannst du noch nicht sprechen oder noch nicht konkret sprechen. Über anderes aber vielleicht ja schon, zum Beispiel.
Grundsätzlich habe ich den großen Wunsch, die Charaktere rauszuholen aus der Instagram-Welt und auch in ein Serienformat zu packen.
Das ist sozusagen ja mehr als nur ein Wunsch, das macht er ja schon, oder?
Das ist bereits in der Entstehung auf jeden Fall. Mhm. Und das ist für mich, glaube ich, das wichtigste und tollste Projekt. Sind mehrere TV-Projekte auch geplant. Und es gibt auch einen Kinofilm, wo ich dabei bin.
Den du letztes 26. Jahr schon gedreht
genau,
hast, ne?
Letztes Jahr. Ich weiß noch, dass ich die Szene gedreht habe und gleichzeitig mir gedacht habe, what happened? Ja, was ist passiert?
Du kannst jetzt noch nicht drüber sprechen, aber ich weiß, dass es sehr, sehr, sehr bekannte und sehr erfolgreiche Schauspielerinnen und Schauspieler um dich herum waren. Also bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt, wenn der Film rauskommt. Wir sind am Ende dieses Gesprächs hier. After the Storm heißt der Song. Kali Uchi featuring Tyler, the Creator, möglicherweise der Performer.
Ja, das sind die beiden. Also das ist ein Feature. Kali Uchi ist die Sängerin.
Aha.
Und Tyler, the Creator, rappt einen kleinen Part.
Ich verstehe. Und wofür steht dieses Lied?
Das ist auch eins der wichtigsten Lieder meines Lebens, weil das war auch in so einer Phase in London, da habe ich das gehört, wo mir das Lied irgendwie Hoffnung gegeben hat, weil es ist so ein Lied, was Hoffnung macht, was sagt nach dem Sturm, das ist die Zeit, wenn die Blümchen wieder anfangen zu blühen. Und für solche Bilder bin ich sehr empfänglich, bin ich ehrlich. Das finde ich wahnsinnig süß und ich glaube, dass das tatsächlich auch so ist. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass nach Krisen, nach schwierigen Phasen, schwierigen Zeiten, da ist dann mal alles so leer gewischt. Der Regen hat alles, jetzt werde ich sehr poetisch, aber ich fühle es wirklich so, der hat mal alles weggewaschen und das sind auch gute Bedingungen, um neu zu starten.
Sind wir da schon? Oder wie lange müssen wir noch warten? Jetzt, wenn wir uns so gerade die Welt angucken mit all dem, was da, man hat ja gerade so das Gefühl, okay, das ist jetzt schon alles so bröckelig und verwirrend und dramatisch und jeden Morgen gibt es quasi eine neue Hiobsbotschaft und man denkt so, was? Aber du hast auch keine Idee, wann diese Zeit nach dem Regen sein könnte.
Die einzige Möglichkeit, die man wirklich hat, ist, dass man bei sich anfängt und für sich Verantwortung übernimmt für sein Leben im Rahmen des Möglichen und versucht irgendwie glücklich zu sein. Klingt jetzt wahnsinnig
cheesy,
klingt ein bisschen cheesy, aber es ist ja so, die Menschen, die in der Welt vielleicht auch Dinge zu verantworten haben, die schlecht sind, die schwierig sind, ich glaube nicht, dass die unbedingt so glücklich sind.
Das ist eben so die Frage, woran machen wir unsere Zufriedenheit fest, wenn wir es nicht Glück nennen wollen? Glück ist immer so was, was von außen kommt. Zufriedenheit ist, glaube ich, so die Sache, für die wir mehr Eigenverantwortung tragen können, möglicherweise.
Da hast du einen Punkt, ne? Und das Level an Selbstreflexion ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich glaube, man muss aber einfach bei sich anfangen. Das ist das Einzige, was man machen kann. Ich versuche mich auch selbst zu reflektieren. Und das ist so mein Ansatz.
Anders geht's wahrscheinlich auch nicht. Ich danke dir für die Zeit, die du uns geschenkt hast, obwohl du ein bisschen angeditscht bist, auch gesundheitlich. Also vielen Dank, dass du trotzdem hier zu Gast warst oder bist.
für deine Musik und deine Geschichten und sehr viel Erfolg und sehr viel Spaß weiterhin wünsche ich dir als Peachy on the Gram.
Vielen, vielen Dank, Bettina. Ich hatte sehr viel Freude
hier
mit
dir. Das freut mich.
Und vielen Dank für den Stein,
ja,
den du mir geschenkt hast.
Ja, den musst du auf jeden Fall mitnehmen, das stimmt. Der passt so gut in deine Hand.
Dankeschön.
Whatever goes around eventually comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.